HR3. Bärbel Schäfer live.
Wetten, das, wie die Wettmafia den Sport manipuliert, das ist unser Thema heute Morgen in der ersten Stunde. Und am Montag platzte die Bombe. Die europäische Polizeibehörde Europol spricht auf einer Pressekonferenz vom größten Wettskandal der Fußballgeschichte. Und ich begrüße jetzt den Sportchef des Hessischen Rundfunks, Ralf Scholz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, als Sportexperte lieben und leben Sie Sport. Hat Sie dieser Skandal überrascht?
Nein, der hat uns ja nicht mehr überrascht, weil tatsächlich sind sehr viele von den Fällen, die bei Europol aufgedeckt worden sind, durchaus bekannt und ja auch aktenkundig. Vor allen Dingen die Spiele, die in Deutschland betroffen sein sollen. Da gibt es nur wenige Spiele, die jetzt noch in Frage stehen, wo und wann die stattgefunden haben. Das ist also leider keine Überraschung gewesen.
Und angeblich verschobene Spiele in der EM und WM-Quali, Champions League sogar, ist das nicht ein neues Niveau?
Auch das ist nicht ganz neu, weil bei der Champions-League-Qualifikation geht es ja nicht immer nur um die Top-Top-Spiele, sondern es fängt ja in den kleinen europäischen Verbänden an. Und da wurde schon häufiger gemunkelt, dass da seltsame Ergebnisse stattgefunden haben.
Also wie würden Sie denn das Ausmaß des Skandals dann beschreiben? Was heißt das für unsere erste, für die zweite Liga, für die Ligen darunter?
Ja, die machen ja immer im Moment so auf, wir sind unschuldig, weil wir unsere Spieler so gut bezahlen. Ich bin da sehr skeptisch. Weil tatsächlich ist es ja so, dass der Einzelne ja nur wett- und spielsüchtig sein muss und in Gefahr geraten kann. Es gibt ja längst auch einen Fall, der aus der zweiten Liga bekannt ist, René Schnitzler von St. Pauli. Das ist
mit
ein paar Jahre her.
Mit dem sprechen wir gleich. Mhm.
Genau, der ist im letzten Jahr angeklagt worden. Also man sollte da nicht so tun, als wären das immune Zonen. Das ist der falsche Weg.
Aber was für Voraussetzungen, Sie haben es gerade gesagt, es muss vielleicht so eine Zockermentalität, nenne ich das ja mal in Anführungsstrichen, vorliegen, dass ein Sport das ureigenste, was er eigentlich möchte, mit seinem Team zu gewinnen und die Mannschaft in der Liga voranzubringen, dass man diesen Kodex bricht.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Spieler eben ja Insider-Informationen haben. Vielleicht sind 3 oder 4 Spieler krank oder verletzt oder angeschlagen oder es läuft gerade nicht so, dass man sich bestimmte Sachen im Vorhinein schon ausrechnet oder denkt, naja, gegen die haben wir vielleicht keine Chance. Und dann hat man vielleicht auch keine Chance, weil man denkt, naja, wir haben ja vielleicht mal zusammengelegt mit ein paar Leuten und 50.000 Euro irgendwo eingesetzt. Und da kann natürlich schon sehr viel Geld bei rauskommen.
Kann das denn sein, dass auch das Frühwarnsystem der FIFA oder der UEFA zur Vermeidung eben von Manipulation, dass die versagen?
Versagen würde ich nicht sagen. Denn tatsächlich sind sehr, sehr viele verdächtige Spiele da schon gemeldet worden und sind auch tatsächlich Wetten nicht mehr akzeptiert worden oder dann gleich gestoppt worden. Das ist aber nur ein Anfang. Da beginnt man, sich diesem Problem ernsthaft anzunehmen, aber das ist wirklich am Anfang.
Aber das System jetzt bei diesem aktuellen Wettskandal soll ja von Asien aus fungieren mit einem ausgeklügelten Punkte- bzw. Sternesystem. Ein Stern ist angeblich nur der Schiri bestochen, bei 2 Sternen 2 bis 3 Spieler eines Teams, bei 5 Sternen angeblich beide Spieler und auch noch beide Teams und auch noch die Besitzer. Wieso agieren die aus dem asiatischen Raum hier auch auf dem europäischen Markt?
Also erstmal ist die Spielleidenschaft in Asien nochmal deutlich höher als in Europa. Und das ist ja nicht seit vorgestern erst so, sondern seit Jahren schon so. Und die asiatischen Ligen sind inzwischen so zerstört, da gibt es überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr in Ergebnisse. Viele der großen Fußballer, die nach Asien gehen, gerade Drogba, der große Spieler von Chelsea, der ist dann nach China gewechselt und geht da wieder weg jetzt nach sehr, sehr kurzer Zeit, weil er merkt, da passieren sehr seltsame Dinge in der Liga. Da wird nicht gespielt, sondern da gibt es fixierte Ergebnisse vorher, da gibt es seltsame Situationen in Spielen und die merken das. Und diese Ligen sind so zerstört, dass da keinerlei Glaubwürdigkeit mehr ist. Und dann weitet man seinen Markt halt in noch glaubwürdigere Zonen aus. Und das ist im Moment Europa.
Und wenn man sich jetzt diese Dopingskandale anschaut, die wir im Radsport ja erlebt haben, in der Leichtathletik, Wettskandale, im Fußball, in vielen Ländern, verlieren Sie als Sportjournalist dann nicht manchmal auch so ein bisschen die Lust oder die Glaubwürdigkeit an das, was Sie dann dort sehen an Wettkämpfen?
Also tatsächlich ist so die naive Begeisterung schon ziemlich lange weg. Das muss man leider sagen, dass man so vollkommen unverstellt und begeistert auf ein Ergebnis und auf ein Ereignis zugeht.
Aber das ist doch schade, wenn uns das als Zuschauern genommen wird.
Ja, das ist die größte Gefahr daran. Das ist an all diesen Problemen die größte Gefahr, dass man überhaupt nicht mehr glaubt, dass da ein fairer sportlicher Wettkampf stattfindet und dann auch einfach den Jubel und die Begeisterung, die von den Sportlerinnen und Sportlern ausstrahlt, nicht mehr für bare Münze nimmt.
Sie sind gerade in Insel beim Eisschnelllauf. Wie groß ist da der Einfluss der Wettmafia?
Ja, hier gibt es natürlich auch schwarze Schafe, das ist ganz klar. Wettmafia glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt auf Eisschnelllauf setzen kann. Ich meine nicht, habe das noch nirgendwo gesehen. Aber Dopingproblematik gibt es natürlich in diesen Sportarten auch.
Wir haben ja heute Skispringen und Fasching in Willingen. Sie sind in der Halle. Schönes Wetter draußen und Sie sitzen in der Halle.
Leider ist es fantastisch in Oberbayern, muss man sagen. Blauer Himmel, toller Schnee. Aber ich glaube, in Willingen ist es ähnlich. Da sind die allerdings draußen und das ist sicher eine schöne Veranstaltung.
Okay, also Ralf Scholt, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Sonntag und wir sprechen gleich mit dem Ex-Fußballprofi René Schnitzler, der rund 100.000 Euro von der Wettmafia erhalten haben soll, um Spiele zu manipulieren. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Danke, tschüss.
Die Fußballwelt ist von einem neuen Wettskandal erschüttert worden. Knapp 700 Spiele sollen manipuliert worden sein. Spieler und Funktionäre wurden bestochen. Aber wie macht sich die Wettmafia die Spieler eigentlich gefügig? Ex-Fußballprofi René Schnitzler ist ein ehemaliger Fußballspieler, aber er ist leider auch spielsüchtig, braucht für diese Sucht also ständig neues Geld. Und er ist von der Wettmafia angesprochen worden und er sollte Spiele seines Vereins manipulieren und hat dafür eben Geld bekommen, rund 100.000 Euro. Herr Schnitzler, guten Morgen. Dafür haben Sie aber auch eine dreimonatige Sperre vom DFB aufgebrummt bekommen.
Ah, das muss ich korrigieren. Die Sperre ist gekommen, weil ich mich unsportlich verhalten habe. Und zwar wäre ich lebenslang gesperrt worden, wenn die Manipulation nachgewiesen war. Das DFB-Sportgericht ist bei mir davon ausgegangen und anhand der Beweise auch zu Recht davon ausgegangen, dass ich nicht manipuliert habe. Mhm. Und deswegen bin ich nur in Anführungsstrichen für 2,5 Jahre wegen Unsportlichkeit gesperrt worden.
Jetzt läuft ja die Sperre Ende September aus, richtig?
Genau.
Wie sieht denn momentan Ihr Alltag aus? Sie sind Profifußballer, aber eigentlich ja nicht im Einsatz. Trainieren Sie täglich oder?
Nee, also wie man mich gesehen hat, in den letzten TV-Auftritten habe ich einiges zugenommen, also fast 35 Kilo in 2,5 Jahren. Bin sportlich im Moment nicht gut drauf, aber ich habe Gott sei Dank ein paar Anfragen und ein paar Angebote bekommen von Personal Trainern, die jetzt die nächsten 6 Monate mich auf meine zweite Chance wieder vorbereiten.
Okay, also das heißt wieder ab in den Trainingsanzug und wieder trainieren. Wenn ich jetzt als Laie, der weder was mit Fußball zu tun hat und das nur als Zuschauer kenne und auch kein Profispieler bin, wie muss ich mir das denn vorstellen, wie die Wettmafia an einen Spieler herantritt?
Das ist ganz unterschiedlich. Meistens sind es ja irgendwelche Spieler, die entweder, wie es bei mir der Fall war, vielleicht ein Problem mit dem Spielen haben, Geldprobleme haben und empfänglich dafür sind. Oder halt Spieler, die Kontakt zum Milieu haben, also sei es ein Bruder, ein Freund im Milieu, die dann irgendwann über den Kontaktmann angesprochen werden.
Das heißt, Sie sollten dann bewusst, nachdem Sie eine Summe erhalten haben, in Ihrem Fall waren das eben diese 100.000 Euro in einer Stückelung, dann Spiele manipulieren, geben die dann vor, was die von Ihnen genau erwarten?
Klar, also die sagen dann, wie in meinem Fall, dass die Spiele so hoch wie möglich verloren werden müssen.
Aha.
Und ja, das hat mich dann so bestätigt und habe das Geld genommen.
Aber das widerspricht ja eigentlich dem Ehrgeiz eines Sportlers. Oder ist dieser Ehrgeiz dann ausgeschaltet, wenn man das Geld im Portemonnaie hat?
Nee, für mich ging es nicht um Ehrgeiz des Sportlers, weil ich habe nur das Geld genommen, um damit Schulden zu bezahlen und weiter spielen zu gehen, beziehungsweise um weiter spielen zu gehen. Dass ich wirklich manipuliere oder sonst irgendwas mache, kam für mich nie in Frage.
Aber das ist ja schon, man wundert sich ja ein bisschen, wenn der Deal ist, Geld anzunehmen, um ein Spiel zu manipulieren, dann haben Sie doch eigentlich die Verabredung nicht eingehalten. Oder
genau,
sehe ich das jetzt falsch?
Nee, das war ja auch meine Intention dahinter, dass ich da den sogenannten Wettpaten quasi hinters Licht führe, dass ich dem sage, okay, ich mache das und habe halt nur geraten, ob der das nächste Spiel verliert. Mir war in dem Augenblick egal, ob er darauf gewettet hat, dass der erste zu St. Pauli verliert.
Und dann haben diese ersten 3 Spiele, da hat das Ergebnis dann auch zufällig gepasst, ohne dass sie darauf Einfluss genommen haben.
Genau, die ersten 3 Spiele stand ich auch nicht mal auf dem Platz. Also das erste Spiel beispielsweise war ich in Hamburg während...
Aber das ist doch total verrückt, man kriegt Geld und kann es gar nicht beeinflussen, wenn man auf der Bank sitzt.
Der Wettpate ist ja davon ausgegangen, dass ich das Geld genommen habe und weitere Spieler damit zu bestechen.
Haben sie aber gar nicht.
Ach, um Gottes Willen, nein.
Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass wenn das dann nicht so läuft, wie sich das jemand vorstellt, der einem Geld gibt, dass es dann auch schon mal Ärger gibt. Waren Sie mal in so einer Situation?
Klar, als das erste Spiel falsch geraten wurde von mir, ging es noch einigermaßen. Da hat er dann halt gesagt, dass es passieren kann, weil es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Aber als das zweite Spiel auch falsch geraten wurde von mir, wurde dann schon mehr gedroht. Ja, das stimmt. Also, dass dann gesagt wurde, ich muss schon nichts dafür sorgen, dass das Geld zurückkommt und mir würde halt was zustoßen.
Und haben Sie da dann jemanden eingeschaltet oder sich Hilfe geholt? Haben Sie die Polizei informiert oder geht das nicht, wenn man selber das Geld dann natürlich nicht offiziell angenommen hat?
Nein, Polizei habe ich keine eingeschaltet. Ich habe einfach einen Zettel geschrieben über alle Daten, die ich darauf geschrieben habe, über alles, was ich von den Personen wusste, Kennzeichen, Beschreibung, und habe die meinen Eltern mitgegeben, falls mir irgendwas passiert.
Nun haben Sie ein Buch geschrieben, Herr Schnitzler, das heißt Zockerliga, ein Buch genau über diese Zeit. In dem beschreiben Sie eben auch immer wieder, dass Fußballer, auch wenn sie einfach viel Zeit haben, auch mal rumsitzen, gerne Karten spielen. Sind denn Fußballspieler, Sportler dazu prädestiniert, auch dann Zocker zu werden?
Generell glaube ich, dass es viele Menschen, ob es jetzt Sportler sind oder keine Sportler sind, eventuell anfällig sind, spielsüchtig zu werden. Bei Fußballern ist natürlich das Problem, sie sind alle jung, haben alle viel Geld und relativ viel Freizeit. Dass man im jungen Alter mit viel Geld manchmal auf dumme Ideen kommt, denke ich, das ist relativ normal.
Nun sind Sie Ende 20, Sie haben es selbst gesagt, Sie sind auch spielsüchtig. Haben Sie denn eine Einrichtung, in der Sie behandelt werden mit dieser Krankheit?
Ja, ich bin zurzeit in Behandlung. Ich mache eine Therapie, eine ambulante Therapie gegen Spielsucht. Bin ich auch schon jetzt gut ein Jahr dabei. Das war jetzt bisher eine Motivationsgruppe, weil es doch ein bisschen dauert, bis man einen Platz bekommt.
Und, genau. Was glauben Sie denn, ändert sich in Ihrem Leben jetzt? Sie haben diese Therapie, Ende September läuft die Sperre aus. Wenn Sie die Augen schließen und träumen von Ihrer Zukunft, was sehen Sie dann, Herr Schnitzler?
Wenn ich träumen darf, dann sehe ich mich wieder auf dem Fußballfeld, wahrscheinlich irgendwo im Ausland. Mhm. In Deutschland wird es doch relativ schwer, auch wenn nachgewiesen ist, dass ich nicht manipuliert habe, wird es trotzdem schwer, mit meinem Namen nochmal Fuß zu fassen.
Also glauben Sie, dass das an Ihnen haften bleibt, an Ihrem Namen?
Ja, doch, leider ja, in Deutschland bestimmt.
Herr Schnitzler, vielen Dank für das Gespräch und passen Sie gut auf sich auf, ne?
Dankeschön.
Wetten, dass, wie die Wettmafia den Sport manipuliert, ist unser Thema heute in der ersten Stunde. Und mein nächster Gesprächspartner hat mal Fußball gespielt, ganz gut, sehr gut sogar, in der Regionalliga, hat seine Erfahrungen zum Thema Korruption und Spielmanipulation im Fußball in dem Roman Foulspiel verarbeitet und ist heute als Unternehmensberater im Bereich der Gastronomie tätig. Guten Morgen, Uwe Slodowski.
Ja, guten Morgen.
Ja, wer ist das eigentlich, die Wettmafia, von der jetzt diese Woche nach der Bekanntgabe des neuen Wettskandals immer gesprochen wird? Das klingt so anonym.
Ja, wer die Wettmafia ist, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das ist ein Zusammenschluss von Kriminellen, die weltweit versuchen, den Sport zu manipulieren und daraus eben Geld für sich zu ziehen.
Wie faul ist denn das Fußballspiel mittlerweile, was wir so auf dem Bildschirm erleben oder im Stadion?
Also nach meiner Einschätzung ziemlich faul. Also weltweit ist bewiesen worden, und dass also die Spiele manipuliert werden. Die Frage ist halt am Ende nur noch, wie weit geht das hier in Deutschland?
Und was wäre da Ihre Antwort?
Also ich bin mir recht sicher, dass es auch in Deutschland bis in die höchsten Ligen geht. Denn die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, warum sollte das weltweit überall bis in die höchsten Spielligen gehen und in Deutschland gerade nicht?
Jetzt haben Sie ja in den 80ern schon angefangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, nachzuforschen, zu recherchieren, als noch niemand hier von Korruption in diesen höchsten Ligen, vielleicht sogar bei EM- und WM-Qualifikationsspielen vermutet hat. Fielen denn Ihnen oder wie fielen Ihnen denn damals schon die ersten Hinweise auf Manipulation auf?
Ja, es gab natürlich auch in den 70er Jahren und in den 80ern gab es schon diverse Spiele, die manipuliert worden sind, eben in den höchsten Ligen. Das war in den 80ern in erster Linie in Südeuropa der Fall, also speziell in Italien. Und erst in den 90ern kamen dann die eigentlich richtig großen Skandale, unter anderem damals Anfang und Mitte der 90er um Olympique Marseille mit der gekauften Meisterschaft.
Was geht denn dem Sport in Ihren Augen durch die Wettmafia tatsächlich verloren?
Ja, in erster Linie natürlich die Glaubwürdigkeit. Irgendwann kann man das ja alles nicht mehr glauben, was da auf dem grünen Rasen passiert.
Jetzt haben Sie ja angefangen zu recherchieren. Haben Sie denn selber auch mal Bekanntschaft gemacht mit der Wettmafia?
Ja, ich bin ja so nach der Jahrtausendwende bin ich so in die Tiefe gegangen, als bei mir die Entscheidung gefallen war, dieses Buch Foulspiel zu schreiben. Ja, und da habe ich dann irgendwann an den falschen Stellen zu viele Fragen gestellt, offensichtlich. Und da bin ich also massiv bedroht worden.
Und wie sahen diese Drohungen aus?
Ja, das fing also erstmal an über anonyme Telefonanrufe. wo man mir also nahegelegt hat, da nicht weiter zu graben. Und als ich darauf nicht reagiert habe, sind dann zunächst mal meine Hunde vergiftet worden und anschließend unter anderem auch die Bremsleitung meines Fahrzeugs gelöst worden.
Aber wenn Sie Beweise haben oder auch hatten zu der damaligen Zeit, warum hat es dann so lange gedauert, dass man dieses Thema auch ernst genommen hat? Denn Sie wurden ja lange für diese Recherchen auch an ganz vielen Stellen von Funktionären auch belächelt.
Ja, das hat mich natürlich auch ziemlich gewundert. Aber ich denke, das liegt auch zum Teil daran, dass sich niemand gerne sein Lieblingsspielzeug wegnehmen lässt. Und das ist ja auch heute noch so, dass das Thema speziell hier in Deutschland nicht richtig ernst genommen wird. Also wo man hinhört, man hört überall nur das Statement, ja, das geht bis in die Regionalliga oder die Amateurligen und unser Profifußball ist davon nicht belastet, weil die Leute hier oder die Spieler in Deutschland zu gut bezahlt würden. Fakt ist, dass man da wirklich mal anfangen sollte, das hier auch in Deutschland richtig ernst zu nehmen, denn wir haben es da mit Schwerstkriminellen zu tun und nicht mit irgendwelchen kleinen Wettern.
Aber das Wissen ist doch da, durch Leute wie Sie, die mutig recherchieren, die tatsächlich sogar bedroht werden. Also erstaunt Sie das, dass immer noch alle staunen über etwas, was offensichtlich ja bekannt ist?
Ja, das erstaunt mich wirklich, weil offensichtlich, es geht ja auch durch die Medien und die Medien berichten regelmäßig darüber. Aber trotz alledem hält man sich hier in Deutschland immer wieder die Ohren zu. Und solange das so weit ist, dass sogar Größen aus dem deutschen Fußballsport und aus den Medien sich vor Mikrofone stellen und das irgendwo entweder verniedlichen oder negieren, sind wir hier in Deutschland einfach noch nicht so weit. Ich denke, wenn mal irgendwann hier in Deutschland ein bekannter Profi oder Trainer oder Funktionär aufgedeckt würde, dann wird die Lawine hier in Deutschland auch ins Rollen kommen.
Wie nimmt denn dann die Mafia, wenn wir sie so nennen, die Wettmafia, Kontakt zu den Spielern auf? Suchen die sich eher die jungen Spieler in den unteren Ligen, die noch nicht die ganz hohen Honorare bekommen? Oder wo steigen die ein, dass das System so unterwandert wird?
Ja, die gehen natürlich zunächst mal den einfacheren Weg. Na, die suchen sich schon die Spieler, denke ich, ganz gezielt aus. Wir haben ja gerade dieses Interview mit Herrn Schnitzler gehört. Also wenn die wissen beispielsweise, dass da so ein Spieler irgendeine Charakterschwäche hat, wie Spielsucht oder ähnliches, dann suchen sie sich schon gezielt diese Leute aus.
Also, und das heißt eben nicht, man fängt nicht in der oberen Liga an, sondern unten und begleitet so einen Spieler, wenn der im besten Falle dann immer höher steigt.
Ja, nicht nur das. Klar fangen die erstmal in den unteren Ligen an. Aber es ist ja mittlerweile schon so weit, dass also Spieler aus beispielsweise aus dem asiatischen Raum, die von der Mafia gekauft sind und bezahlt werden, dass die hier in Europa in die Vereine eingeschleust werden.
All das ist bekannt. Und trotzdem gibt es eine Art, ich nenne es jetzt mal Lähmung, dem gegenüber. Also man starrt im Grunde die Handelnden an, aber es passiert nichts.
Ja, das ist richtig. Also es wundert mich immer wieder aufs Neue, dass ich da auf taube Ohren stoße. Aber wie gesagt, im Ausland ist das nicht unbedingt der Fall. Das betrifft in erster Linie hier den deutschen Raum.
Herr Sludowski, Sie haben ein Buch über all das geschrieben. Es sollte eigentlich ein Enthüllungsbuch werden, aber aufgrund des Drucks ist daraus dann ein Roman geworden, also mit anderen Namen, anderen Spielorten, aber sehr lesenswert, Foulspiel. Vielen Dank für das Gespräch und ja, passen Sie auf sich auf, ne?
Dankeschön.
Tschüss.
Wiederhören.
Wetten, dass die Wettmafia den Sport manipuliert? Sportwetten sind ein Multimillionengeschäft. Manipulierte Spieler, Schiedsrichter, bestochene Funktionäre und Spiele in den europäischen, in den asiatischen, aber eben auch in den afrikanischen Fußballligen. Manipulation und Bestechung findet sich natürlich nicht nur im Sport, auch in der Politik und Wirtschaft wird immer wieder gemauschelt und geschmiert. Da stellt sich doch die Frage, wie bestechlich sind wir eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit dem Philosophieprofessor Dr. Klaus-Jürgen Grün von der Frankfurter Goethe-Uni. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, welchen Einfluss hat die Gier auf unser Handeln?
Ich glaube, einen unvermeidlichen, und im Moment sehen wir besonders leicht, woran das liegt. Ich vermute, wir können am Spiel erkennen, wie wir Menschen eigentlich sind. Ein Spiel ist eine Auseinandersetzung mit Regeln und vor allem einem offenen Ausgang.
Sind wir denn alle bestechlich bei diesem Spiel oder gibt es einen besonderen Typus Mensch, der da besonders anfällig zu sein scheint?
Ich glaube, es gibt nur eine Minderheit, die immer, wenn irgendwo Regeln aufgestellt werden, spürt, wie sie durch unfaires Verhalten, regelwidriges Verhalten schneller ein Ziel erreichen kann.
Auch um den Preis der Gemeinschaft zu schaden. Wenn, bleiben wir beim Beispiel des aktuellen Wettskandals. Man übt ja als Sportler das aus, wofür man all die Zeit trainiert, den Sport. Man will gewinnen. Man möchte ja auch mit seinem Team gewinnen und handelt ja nun eigentlich gegen das Team.
Das ist die große Frage, ob man mit seinem Team gewinnen will. Also ich glaube, die Gemeinschaft als Ganze, größer nun als das Team, die Gesamtfußballgemeinschaft, sagen wir mal, die steht für wenige Spieler nicht sonderlich im Vordergrund. Aber im Spiel selber hat man nicht die Gemeinschaft im Auge, sondern sein Ziel. Und wenn das ein Charakter ist, der dazu neigt, den eigenen Vorteil zu vergrößern, wenn er leichte, unfaire Veränderungen in die Spielregeln einbringt, dann ist er in Gefahr, so zu tun, als würde er für die Gemeinschaft agieren. Und solange es nicht merkt, kann er seinen eigenen Vorteil ungestraft einkassieren.
Gibt es denn da eine Grenze, wo wir sagen können, wo beginnt Manipulation und Bestechung? Also kann das schon sein, weiß ich jetzt nicht, wenn mir ein Promoteam auf der Straße einen Kugelschreiber anbietet oder der Kollege mir eine Flasche Wein hinstellt?
Ja, vielleicht schon. Also manch einer ist schon mit einem freundlichen Lächeln bereit, eine Handlung sich zu erleichtern, die jetzt unfair wäre. Andere wieder, die brauchen Millionen. Und unsere Wirtschaft hat es ja geschafft, die Wirtschaftsbosse zumindest so gut zu bezahlen, dass sie nicht ganz so anfällig sind für Bestechungen von der Konkurrenz. Denn stellen Sie sich vor, bei der Deutschen Bank würde der Vorstand von der Konkurrenz ein Riesenbestechungsgeld kriegen, dass er die Bank pleite gehen lässt. Also wir haben es natürlich auch beim Shareholder mit Interessen zu tun, die irgendwo, wenn eine leichte Möglichkeit ist, durch unfaires Spiel den Vorteil zu vergrößern, den auch nutzen werden. Es wird aber immer eine Minderheit sein.
Als Philosophieprofessor, Herr Dr. Grün, wissen Sie natürlich, für Platon war das Staunen der Anfang aller Philosophie. Staunen Sie denn ebenfalls noch, wie sich die Gier heute zeigt?
Ja, ich staune immer, vor allem dann, wenn etwas nicht ganz gewöhnlich ist. Ich freue mich immer, wenn etwas aus dem alltäglichen Trott herausfällt. Und ich bitte um Entschuldigung, diesmal bei den Fußballern halte ich es nicht für das ganz große Gesellschaftsproblem. Die wirtschaftlichen Fragen gehen uns alle an. Beim Fußball sehen wir eben, dass das Spiel dort sein Ende hat, wenn einer die Regeln, die sich ja übrigens die Spieler alle selbst gesetzt haben, die könnten ja die Regeln auch verändern, wenn sich also die Spieler nicht an diese Regeln halten. Es gibt dann ein staunenswertes Erlebnis, wie Menschen auf einmal reagieren, wenn sie den Verdacht haben, dass einer unfair spielt, dann wird er mit moralischen Kriterien, mit Machtkriterien versucht auszugrenzen.
Aber ist das dann nicht auch richtig, damit alle diese Regeln wieder einhalten?
Aber natürlich ist das richtig. Und das Staunen beginnt dort, wenn wir sehen, dass Moral eigentlich genau diese Aufgabe hat. Wir drängen Regelbrecher an die Seite. Wir zeigen den anderen, die die Regeln noch nicht gebrochen haben, aber vielleicht in Versuchung sind, was mit ihnen auch passieren könnte, wenn sie einmal ähnlich sich verhalten.
Hat denn Habgier auch einen positiven Nutzen? Also wir wissen ja, Habgier ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz vielleicht. Ja? Aber hat das, es taucht ja auch immer wieder auf in Märchen, in Sagen. Gibt es auch einen positiven Aspekt, einen positiven Motor vielleicht?
Ich bin sicher, den gibt es auch. Das ist immer die Frage, wo man nun die Grenze setzt. Also Habgier ist natürlich das Wort für die übersteigerte Gewinnsucht oder Sucht, etwas besitzen zu wollen. Aber allein aus dieser Sucht in abgeschwächter Form steigern wir unsere Konkurrenz. Das ganze Spiel beruht ja auch auf einem gewissen Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Dass wir dafür das Wort Ehrgeiz und nicht Habgier verwenden, ist vielleicht auch eher zufällig. Aber im Grunde will ein Gewinner das, was andere nur in Geld akzeptieren, als Ehre für sich haben.
Herr Professor Grün, herzlichen Dank für das Gespräch. Sie sind Philosophieprofessor an der Frankfurter Goethe-Uni und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön, Ihnen auch.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.